herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir@naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am allereinfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Schönen guten Tag, Freunde der Naturfotografie. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast aus Österreich dabei, Rupert Kogler. Hi Rupert, schön, dass du dir Zeit für uns nimmst.
Hi Radu, herzlichen Dank für die Einladung. Mache ich natürlich gerne.
Rupert ist für mich ein sehr, sehr interessanter Fotograf. Auch ich mag seine Bilder sehr gerne. Wenn ich seinem Instagram-Feed folge, dann denke ich mir immer so, die Bilder funktionieren alle nicht auf Instagram. Die sind viel zu schade auf Instagram. Da gibt's immer so schön im Karussell relativ viele Bilder zu sehen. Ganz oft mit einem kleinen Motiv, die er bei sich in seiner Region in Österreich aufnimmt. Und die an sich immer eine so schöne Komposition und Stimmung aufweisen, dass ich Rupert unbedingt einladen wollte. Und wir haben diesen Podcast schon mal aufgenommen und Rupert hat jetzt für uns geübt, weil er hat die erste Tonspur leider verloren. Das heißt, wir haben jetzt einfach einen Monat verstreichen lassen. Ich habe zum Glück keine Notizen zu diesem Podcast und deswegen hoffe ich, dass wir relativ frei unseren Podcast wiederholen und nicht probieren nachzusprechen, was wir beim letzten Mal besprochen haben.
Ja, ich werde auch versuchen, das nicht wiederholen zu probieren und es tut mir nochmal leid wegen dem technischen Malheur. Ich habe die Tonspur gar nicht verloren, ich hatte sie gar nie gehabt eigentlich. Ja.
Was man nicht hat, kann man nicht verlieren.
Ich habe heute ein Backup installiert und wir werden das heute hoffentlich schaffen. Aber ich glaube, ich habe den letzten Podcast mit den Worten beendet, es würde mich freuen, mal wieder eingeladen zu werden und ich dachte nicht, dass das so schnell passiert. In diesem Sinne freut es mich doppelt.
Das stimmt. Dann verrat uns doch etwas mehr über deine Art der Fotografie. Was macht deine Fotografie aus? Warum fotografierst du das, was man auf deinem Instagram-Kanal und auch online auf deiner Website überhaupt sieht? Wir packen natürlich einen Link sowohl zu Instagram als auch zu deiner Website in die Shownotes, die ihr unter naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast findet.
Ja, meine Fotografie, also die Tatsache, dass ich Naturfotografie betreibe, kommt schlicht und einfach von meiner Naturbegeisterung. Ich hatte schon immer... Ich denke, dass alle Leute oder Kinder das ursprünglich haben, eine Begeisterung für alles und auch eine starke Begeisterung für die Natur. Und bei mir ist die irgendwie einfach nie abgeebbt. Ich denke, dass es ein bisschen ein Zeichen unserer Zeit ist, dass, ich würde mal behaupten, dass einem diese Naturverbundenheit ein bisschen austrainiert wird. Bei mir ist das Gott sei Dank nie passiert anscheinend, ohne dass ich irgendwie speziell aufgewachsen wäre. Wirklich, ich habe mir die Naturbegeisterung behalten und mit späten 31 Lebensjahren die Fotografie für mich dann entdeckt, die mir jetzt einfach ermöglicht, da draußen meinen Platz zu finden. Und es gibt zwei Motivationen, warum ich das nun mache. Das eine ist eben, dass ich die Naturerlebnisse, die für mich so wertvoll sind, persönlich ohne Kamera nicht hätte oder nur einen ganz kleinen Teil davon, weil ich nicht konsequent genug bin, auch ohne Kamera diese Sachen zu unternehmen, die mir die Erlebnisse schenken. Und der zweite Grund, warum ich die Naturfotografie betreibe, die ich betreibe, ist, Rad und ich haben jetzt zuvor schon ein bisschen unter vier Augen sozusagen gesprochen, ist Naturvermittlung zu betreiben, auch wenn das nur ein ganz kleines Puzzleteil ist. und ein Tropfen auf dem heißen Stein wahrscheinlich, ist es mein kleiner Beitrag, den ich leisten möchte, um Natur ein bisschen zu vermitteln und eine Verbundenheit möglicherweise zu schaffen. Und was das visuell-ästhetische meiner Fotografien betrifft, ich bin mittlerweile, momentan benutze ich gerne die Formulierung, ich versuche Stimmungen und Atmosphären zu dokumentieren. Weil einerseits bin ich kein Freund von diesen klassisch-dokumentarischen Naturaufnahmen, wie man sie beispielsweise in Bestimmungsbüchern findet und auch zweifelsohne braucht. Ich bin auf der anderen Seite aber ein extremer Freund davon, und es ist mir persönlich wahnsinnig wichtig, authentische Naturfotos zu machen, also wirklich nicht manipuliert, und damit meine ich jetzt nicht nur im Photoshop, sondern auch nicht die Szene zu verfremden, irgendetwas auszurupfen oder zurechtzuschneiden. Und das würde für mich auch keinen Sinn machen, etwas zu manipulieren, weil ich möchte ja den Leuten zeigen, was es draußen wirklich gibt. Und insofern ist meine Fotografie sehr dokumentarisch, als dass ich wirklich zeige, was es draußen gibt, aber vielleicht nicht mit diesem dokumentarischen Anspruch, was die Ästhetik des Bildes betrifft.
Also, wenn man deine Bilder so sieht, also ich sehe gerade die Bilder auf deiner Website, Temporary Textures, und ich muss sagen, die sind alles, aber eben nicht dokumentarisch. Also wenn ich an dokumentarische Fotografie denke, dann denke ich an eine Eidechse, die wunderbar bei Blende 16 bis 22 aufgenommen ist, dass man nicht nur den Kopf erkennt, sondern auch die scharfen Krallen, oder dass bei einer Pflanze eben auch durch und durch alles sichtbar ist, damit man eben das Bestimmungsbuch aufschlägt, alle Merkmale nachlesen und nachgucken kann. Und das ist für mich dokumentarische Fotografie. Und aus meiner Sicht bist du das Gegenteil, ja, also schon ziemlich genau das Gegenteil von dokumentarischer Fotografie. Ich sehe ja in deiner Bilder eher die Emotionen, die du beim Fotografieren hattest. Und da stellt sich mir die Frage, die ich persönlich ja auch immer hasse, das habe ich ja schon mal gesagt, der eigene Stil. Ja, glaubst du, dass du einen eigenen Stil hast? Und wenn ja, wie würdest du den denn beschreiben? Oder was finden wir denn auf diesen Bildern, die du machst, wieder von dir? Werbung. Der Sponsor dieser Podcast-Episode ist acfoto.com, der Fotohändler meines Vertrauens. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, was einen guten Fotohändler auszeichnet? Für mich ist es neben dem sehr guten Service und der Verfügbarkeit der Produkte auch die Spezialisierung auf das Thema, mit dem ich mich beschäftige, also der Naturfotografie. Und genau hier ist der Fokus von acfoto.com, also auf den Naturfotografen. Das merkt man vor allem daran, dass acfoto nur Brands im Sortiment hat, die eine hervorragende Qualität bieten und die eben auch genau zu uns Naturfotografen passen. Greife ich mir als Beispiel Fotorucksäcke heraus, so gibt es hier Brands wie Nia Evo, Compagnon oder auch F-Stop Gear. Und genau das macht ja das Einkaufserlebnis für mich aus, dass ich hier das finde, was ich brauche. Wenn du bei acfoto etwas bestellen möchtest, dann nutzt doch einfach meinen Affiliate-Link. Damit bekommst du ein individuelles Angebot, kannst also sparen und unterstützt natürlich auch meinen Podcast damit. Den Affiliate-Link zu acfoto.com findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt zurück zum eigentlichen Thema.
Ich muss jetzt hier kurz noch mal ein bisschen ausholen bezüglich des dokumentarischen Anspruchs meiner Bilder. Ich habe das nämlich auch lange so gesehen, dass ich überhaupt kein dokumentarischer Naturfotograf bin. Aber nachdem ich das in der Zwischenzeit doch immer schon öfter mal gefragt wurde, was meine Bilder so zeigen, bin ich eben für mich selber zu dem Schluss gekommen, diese Art von dokumentarisch ist, die man meistens unter dokumentarisch versteht. Aber zum Beispiel Temporary Textures es sind total dokumentarische Aufnahmen von Wasseroberflächen, ja, die genauso ausgesehen haben. Aber es ist nicht das Dokumentarische im wissenschaftlichen Sinne wahrscheinlich. Aber es ist ein Dokument eines kurzen Naturmoments und davon meistens natürlich immer nur ein Ausschnitt. Und deshalb tue ich mir wahrscheinlich ein bisschen schwer, meine Fotos zu erklären, weil wenn ich sage, sie sind dokumentarisch, dann glauben die Leute das, was du gemeint hast mit der Eidechse mit Blende 16. Und wenn ich sage, sie sind künstlerisch, dann denken die Leute, keine Ahnung, mehr an vielleicht Doppelbelichtungen oder dergleichen. Somit versuche ich meine Bilder momentan mit der Dokumentation von Stimmung zu beschreiben. Mir ist es natürlich total wichtig, meine Emotionen mit ins Bild zu bringen, beziehungsweise meine Empfindungen, die ich an Ort und Stelle habe. Und ich finde das auch sehr, sehr wesentlich beim Fotografieren, dass man sich vor allen Dingen auch den unterbewussten Empfindungen, die man irgendwann irgendwo hat, bewusst wird und sich dann entscheidet, was von dem man dort empfindet, man gerne am Bild hätte und vor allen Dingen auch, was man nicht gerne am Bild hätte. Und erst wenn man sich bewusst ist, was einen wo inspiriert oder nicht inspiriert oder berührt oder nicht berührt, dann kann man das auch aufs Bild packen oder nicht aufs Bild packen. Die Frage, ob ich einen eigenen Stil habe, ich weiß es nicht. Ja. Es ist, glaube ich, ein großes Kompliment, wenn man das schafft. Es gibt Leute, die meinen, man erkennt meine Bilder, weil sie einen eigenen Stil haben. Andererseits, also für mich selbst, den eigenen Stil objektiv zu betrachten, ist, glaube ich, nicht möglich, oder mir zumindest ist es nicht möglich. Ich würde nur glauben, dass meine Fotos doch auch sehr, mein Portfolio sehr breit ist, im Sinne von, es gibt klassische Weitwinkel-Landschaftsaufnahmen, die mich selber auch begeistern. Ja, und es gibt ganz reduzierte, abstrakte Bilder, die fast nur schwarz sind zum Beispiel. Und insofern ist vielleicht ein eigener Stil hier schwieriger zu finden oder zu schaffen, wie wenn man sich jetzt zum Beispiel ausschließlich auf, was weiß ich, Orchideenfotografie beschränkt.
Und du schimpfst dich ja jetzt einen professionellen Naturfotografen. Wie kam es denn dazu, dass du heute professionell Naturfotografie betreibst oder von der Naturfotografie lebst?
Ja, manchmal muss man wo angeben, ob man Amateur oder Profi ist. Und ich habe immer nach 5,5 Jahren Profi jetzt das noch nicht so. Ich glaube immer noch, ich bin ein Amateur, weil sich ja nichts verändert hat an meiner Fotografie. Ich habe auf der Kunstuniversität studiert in Linz, Produktgestaltung eigentlich, und ich hatte dann einen am Ende des Studiums einen 3-Tages-Job angenommen, und den wollte ich eigentlich beenden mit Ende des Studiums, und nachdem der Job nur 3 Tage in der Woche gedauert hat, hatte ich viel Zeit für andere Sachen. Und habe ich begonnen zu fotografieren. Und je länger ich das betrieben habe, desto wichtiger wurde es mir. Und desto mehr wusste ich diesen 3-Tages-Job in einem kleinen Kulturverein zu schätzen, der mir einfach die Zeit gab, meine Fotografie auszuleben, die anderen 4 Tage in der Woche. Und eines Tages wurde ich gekündigt in diesem Job, weil sich mich der Kulturverein einfach nicht mehr leisten konnte. Ich war der einzige Angestellte, es war wirklich ein ganz kleiner Betrieb. Ja, und dann habe ich mit Rücksprache mit meiner Familie den Sprung gewagt und versucht, einfach nur mehr von der Fotografie zu leben. Ich hatte in den Jahren davor auch schon ein bisschen Geld damit verdient. Ja, und jetzt mache ich das seit 5,5, 6 Jahren bald. Und das Schöne daran ist, das offensichtlich Schöne daran ist natürlich, dass meine wirkliche große Passion jetzt mein Job ist, und auch, dass ich meine Art zu fotografieren überhaupt nicht verändert habe, um damit Geld zu verdienen. Das ist mir sehr wichtig, das möchte ich auch in Zukunft nicht machen. Was die geschäftliche Seite der Sache betrifft, ist es natürlich nicht. Also es wäre schon hin und wieder eine Hochzeit zu fotografieren, möglicherweise. Schlechtes Beispiel, aber wenn ich Geld mit meinen Bildern verdienen kann, so wie ich sie mache, ist es wunderbar. Und wenn nicht, dann werde ich die Bilder trotzdem nicht ändern wollen deshalb. Und by the way, ich bin auch ab April dieses Jahres dann Nationalpark Ranger in Nationalpark Gesäuse und Kalkalpen in Österreich. Auch als Naturvermittler, es ist erstaunlich, ist das falsche Wort, es ist eine große Freude, wie sehr sich meine Absicht, die ich eigentlich mit der Fotografie verfolge, deckt mit dem, was mit dem Nationalparkgedanken und mit dem, was eigentlich ein Nationalpark gerne möchte, nämlich wirklich Naturvermittlung zu betreiben und die nicht im Sinne eines Gartens, sondern wirklich unberührter Natur, die sich selber überlassen wird.
Das ist ja ganz fantastisch. Dann kannst du endlich jedem, der das Wegegebot nicht einhält, ein hohes Knöllchen in Rechnung stellen und sagst, wenn sie jetzt bar bezahlen, dann kostet es nur die Hälfte. Dann rechnet sich das mit der Naturfotografie auch.
Ja, das kann ich tatsächlich aus Ranger gar nicht, aber ich habe auch die Zusatzausbildung zum Naturwachtorgan, glaube ich, heißt das. Es ist aber tatsächlich in den beiden Nationalparks, für die ich dann Ranger bin, da gibt es kein Wegegebot. Also ich kann den Leuten dann die Pilze abnehmen, wenn sie zu viel gesammelt haben, zum Beispiel. Aber vorrangig geht es bei der Ranger-Tätigkeit darum, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern, anderen Nationalparks ist, aber bei diesen zwei Nationalparks, den Kalkalpen und dem Gesäuse, ist die Ranger-Tätigkeit zu 90% geht es um Naturvermittlung an Mann und Frau beziehungsweise an Kindern. Man ist vorrangig mit Schulklassen, mit Kindern einfach draußen unterwegs und versucht so die Natur zu vermitteln. Also die Gebietsaufsicht sozusagen ist nur ein kleiner Teil der Sache.
Ja, und ich glaube, oder ich möchte noch mal kurz Bezug nehmen auf das, was du vorher gesagt hast, nämlich das Thema Abgrenzung Profifotograf und Hobbyfotograf. Ich glaube, es erscheint immer nur dem Hobbyfotografen, der die Fotografie so sehr liebt, erstrebenswert, Profifotograf zu werden. Und der Profifotograf beneidet den Hobbyfotografen, dass er nur das fotografieren wird, was er wirklich will. Und so, wie soll ich sagen, ich habe immer das Gefühl, dass aus der Brille des Profifotografen ist manchmal das Amateursein erstrebenswert und umgekehrt. Und es ist eigentlich wieder mal das Absurde, dass eben beim Nachbarn das Gras immer ein wenig grüner ist.
Ja, da hast du recht. Ich finde, ich kann mich damit, also ich wünsche mich auch ein bisschen in die Amateurzeit zurück und genau wie du sagst, wenn ich Amateur war, wäre ich gerne Profi gewesen, weil ich dachte mir, das ist so cool und jetzt finde ich es ein bisschen uncool. Aber unterm Strich ist für mich entscheidend, dass sich dadurch nichts verändert hat. Von den wesentlichen Sachen hat sich einfach nichts geändert, was meine Fotografie betrifft und das kann man wahrscheinlich auch anders machen, aber nachdem ich die Fotografie betreibe, aus einer wirklichen Überzeugung und Leidenschaft heraus und nie den Gedanken hatte, Geld damit zu verdienen, ja, ich hätte nie gedacht, Geld damit zu verdienen und schon gar nicht so viel Geld, dass ich davon leben kann, wenn ich auch dazu sagen muss, es geht sich wirklich knapp aus. Und ich habe auch heute, und das möchte ich mir unbedingt behalten und es fällt mir auch nicht schwer. Ich habe nie, wenn ich ein Foto aufnehme beim Fotografieren, einen anderen Gedanken als jenen an das Motiv. Also es diktiert mir nur das Motiv und ich, meine Stimmung selber und meine Herangehensweise, wie und was ich aufnehme. Und ich denke nie daran, keine Ahnung, das müsste jetzt vielleicht auch noch im Hochformat sein, damit es auf ein Magazincover passt oder das bräuchte ich für das und das Projekt, was auch möglicherweise manchmal ganz sinnvoll wäre, wenn ich ein bisschen konzeptioneller rausgehen würde. Es gibt auch viele, viele Leute, die das ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die nicht so viel Verständnis dafür haben, wenn man so planlos unterwegs ist wie ich. Aber für mich ist das einfach, keine Ahnung, so bin ich und so mache ich das. Ich gehe einfach raus. Ich weiß maximal, ich bin, wo ich bin natürlich, sonst könnte ich dort nicht sein. Und ich, keine Ahnung, ich gehe zum Morgengrauen in die Au raus und nehme mein ganzes Equipment mit, weil so viel ist das nicht, und schaue, was passiert. Und es können dann völlig, völlig unterschiedliche Szenen sein, die ich fotografiere, je nachdem, was ich mir biete. Und so habe ich auch das Gefühl, dass ich einfach ein ganzheitlicheres Erlebnis habe, als wenn ich mich jetzt zum Beispiel in einem Hide verstecken würde und tatsächlich mit dem Tunnelblick nur fokussiert bin auf eine ganz spezielle Sache.
Jetzt hast du ja gerade angedeutet, dass du konzeptionell nicht der Stärkste bist, was die konzeptionelle Fotografie angeht. Trotzdem hast du gerade ein Buch rausgebracht, bis ein Bildband, der Natürliche Nähe heißt. Kannst du uns ein bisschen mehr mitnehmen, was ist das überhaupt für ein Bildband vielleicht zunächst und danach, wie bist du da rangegangen, wie ist das entstanden, wie hast du die Bilder ausgewählt, wie kam dort das eine zu dem anderen, vielleicht, dass wir da die Hörer mitnehmen, wie man sein erstes eigenes Buch mit 264 Seiten macht.
Ja, ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und hier Ratschläge geben, wie man Bücher macht. Dazu bin ich auch noch zu grün hinter den Ohren diesbezüglich, wahrscheinlich nach einem Bildband. Zu dem Buch ist es gekommen. Also natürliche Nähe, dieses Projekt von mir beschränkt sich auf die Augebiete im Umkreis der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz. Die eben meine Heimatstadt ist. Und diese Augebiete, die es nahe der Donau und der Traun und in diesem Gebiet zum Teil noch gibt, sind einfach jene Areale, zu denen ich am einfachsten Zugang habe von meinem Lebensmittelpunkt Linz, weil sie einfach in der Nähe liegen. Und aus diesem Grund waren das die ersten Orte, wo ich fotografieren ging, weil ich dort ein paar Plätze finden konnte, die ich suche, nämlich Plätze, die zumindest zu wirken, also wären sie relativ naturnahe. Und somit habe ich mittlerweile seit 12 Jahren, in denen ich fotografiere, dort immer fotografiert, und es hat sich einfach ein sehr dickes Archiv angesammelt an Bildern. Und wie du eingangs gesagt hast, die Bilder funktionieren auf Instagram nicht, und das gilt wahrscheinlich für alle Bilder, aber für meine oft wahrscheinlich sehr, stimmt das noch mehr, weil ich eben oft zum Beispiel das Hauptmotiv sehr klein zeige. Also was ich sagen will, Instagram ist jetzt sicher nicht der Ort, um Naturvermittlung zu betreiben mit seinen Bildern. Und die Frage, die sich mir und wahrscheinlich anderen Fotografen oft stellt, ist einfach, wie werden die Bilder gesehen, wo und in welchem Rahmen, und wie präsentiert man die Bilder für die Leute? Und ich bin schon der Meinung, dass es wichtig ist, dass die Bilder gesehen werden. Also es ist mir sehr wichtig, dass meine Fotos gesehen werden, oder zumindest eine Auswahl davon natürlich, weil deshalb mache ich sie ja. Ein Bild hat ja keine andere Funktion, als dass man es ansehen kann. Und wenn es nie jemand ansieht, ist es ja umsonst eigentlich, weil das Erlebnis, das ich hatte bei der Aufnahme, das habe ich ja ohnehin. Ja, und so wurde dann die Idee geboren, mit den Bildern aus diesen Augebieten das zu einem Projekt zu vereinen. Also meine Herangehensweise ist dann eher wahrscheinlich ein bisschen von der anderen Seite aufgezäumt. Ich mache vorher die Fotos und dann ein Projekt draus, und nicht ich überlege mir ein Projekt und mache dann die Fotos dazu. Und so war es zumindest in diesem Fall. Und ein Bildband ist schon eine ganz schöne Möglichkeit, Bilder zu präsentieren, finde ich. Und ja, ich kann gar nicht sagen, wie lange ich an dem Bildband gearbeitet habe, weil ich es einfach nicht weiß. Ich denke, es waren 3-4 Jahre von der ersten Idee bis er dann fertig war. Es waren aber in der Zeit ist mindestens eines meiner beiden Kinder auf die Welt gekommen, und es waren viele andere Sachen. Also ich habe nicht konsequent durchgehend in dieser Zeit an dem Buch gearbeitet, aber es ist dann im letzten September, war es, glaube ich, tatsächlich bei mir eingelangt und war fertig. Ich habe es im Eigenverlag gemacht, ich habe alles selber gemacht, also Layout und die ganzen Sachen. Ich habe aber eine gute Freundin, die Buchgestaltung gelernt hat, und die hat mir Gott sei Dank viel helfen können bei so technisch ist auch nicht ganz der richtige Ausdruck, aber bei Dingen wie Papier und Bindung und Druckerei finden und auf was man alles achten kann bei einem Buch, von dem ich ja keine Ahnung vorher hatte, dass es diese Sachen überhaupt gibt. Genau, das Schwierige war, wie so oft, die Fotoauswahl, und nachdem das ein laufendes Projekt ist, das wahrscheinlich nie enden wird, und ich auch immer wieder rausging und in diesen Gebieten fotografiert habe, fand das Buch lange kein Ende, weil immer wieder neue Fotos dazu kamen und manche von denen wollte ich unbedingt auch im Buch haben. Und so habe ich dann mehrmals die Sache wieder über den Haufen geworfen und alte Fotos raus aus dem Buch und wieder neue rein. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich zu mir gesagt habe, ich muss jetzt einfach, es kommen jetzt keine neuen Bilder mehr rein, auch wenn ich nur noch so gerne das machen möchte, damit das Buch irgendwann ein Ende findet.
Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, du hast angefangen, Bilder auszusuchen. Wie hast du die denn sortiert in deinem Buch? Wie kam denn überhaupt der Entschluss, das Bild nehme ich nicht? Wie hat denn so eine Bildauswahl überhaupt funktioniert?
Ja, vorrangig, also einerseits ist sie schon auch, zielt sie darauf ab, einfach breit aufgestellt zu sein im Sinne von Motiven, die man sehen kann. Also, dass ich jetzt nicht lauter Eisvögelbilder habe natürlich, sondern auch, dass es abwechslungsreich ist in den Motiven. Auch abwechslungsreich von der Herangehensweise im ästhetischen Sinne, also von eher so klassische Landschaftsbilder bis hin zu Details von Wasserläufern oder so. Und vorrangig, ich finde eine schöne Bilderserie meistens, es spricht mich am meisten an, wenn die Bilder einfach, wenn sie von der farblich und nicht inhaltlich, sondern wirklich nur rein visuell gut zusammenpassen, sagen wir so. Also man kann ja irgendwie Bilder zusammenstellen. Keine Ahnung, so wie es bei klassischen Bewerben gemacht wird, es gibt Säugetiere und ich mache jetzt eine Auswahl an Säugetieren. Man könnte aber auch Bilder sortieren nach Rot und Gelb oder so, oder Dunkel und Hell oder natürlich Hoch- und Querformate. Und so ist es ein bisschen bei meinem Buch passiert, aber wie bei mir üblich war, auch das jetzt ohne Konzept, das ich mir vorgemacht habe, sondern ich weiß ja nicht, wie man das so macht. Ich hatte das ja auch noch nie gemacht. Aber ich habe mir einfach die Bilder angesehen und habe versucht, sie so zu sortieren, dass es stimmig ist, vor allen Dingen visuell, aber natürlich auch inhaltlich. Und das Buch gliedert sich in 10 Kapitel, die sich auch einfach im Laufe des Prozesses ergeben haben. Und dass die Bilder natürlich dann auch in diese Kapitel passen. Aber ich denke, eine Bildband-Doppelseite, die schön ist, ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, es sind 2 Bilder zu sehen auf dieser Doppelseite, dann sollten die, ich glaube, sie sollten die gleiche Ausrichtung haben und sie sollten vor allen Dingen rein visuell gut zusammenpassen oder völlig unterschiedlich sein in visueller Hinsicht und ein ähnliches Motiv zeigen. Ich hoffe, es war jetzt irgendwie verständlich. Keine Ahnung, zum Beispiel ein ganz schwarzes und ein ganz weißes Bild oder so. Ich glaube, so war meine Herangehensweise. Ich kann es gar nicht so genau sagen, wahrscheinlich.
Und jetzt hast du eine schöne Bildauswahl getroffen. Wie war denn dann die Auswahl des Materials? Also Papier ist ja klar, aber wie entscheidet man sich denn für das richtige Papier? Oder wo kam dort die Entscheidung her, was du für ein Papier nimmst?
Ja, ich hatte eben diese, Anne heißt mal die Freundin von mir, die sich damit ein bisschen besser auskennt, die hat mir einige Sachen erklärt, die ich eben, ich wusste zum Beispiel nicht, dass ein Papier ein Volumen hat und nicht nur ein Gewicht und dass es verschieden bei gleichem Gewicht verschieden dick sein kann zum Beispiel. Und die hat mir auch eine Druckerei empfohlen, für die ich mich dann recht leicht entscheiden konnte, weil ich sie für großartig halte. Die ist leider mittlerweile in finanziellen Nöten, kurz nachdem ich mein Buch abgeschlossen habe. Und ich war dann persönlich vor Ort in der Druckerei und ließ mich dort noch einmal beraten und die ganzen Papiere zeigen und die Papiere, die in Frage kommen für mein Vorhaben. Und so fiel dann die Auswahl. Also die Auswahl bezüglich Papier und Bindung oder Bindung war ja relativ klar, aber Einband und Prägung und dergleichen wurde vor Ort in der Druckerei mit Ansichtsbeispielen gemacht. Also ich habe das wirklich angegriffen dort und habe mir das überlegt und natürlich dann auch mit ein Auge auf den Preis und wie dick das Buch dann wird und was es da noch alles zu beachten gibt.
Super, und jetzt ist das Buch ja streng limitiert auf genau 540 Exemplare, 570, Entschuldigung, nicht 540, sondern 570 Exemplare, die ihr übrigens auch käuflich erwerben könnt unter rupertkogler.com und da gibt es einen Shop, wo ihr das doch direkt bei dir kaufen könnt. Wie kommt man denn auf die Idee, 570 Bücher zu drucken?
Ja, ich war nicht sicher, ob ich das... Anscheinend habe ich das so formuliert online, sonst wüsstest du das auch nicht. Ich wusste nicht, ob ich 500 oder 570 Stück Auflage angeben soll online. Ich hatte 500 Stück bestellt bei der Druckerei und ich bekam aber dann 570 Stück. Das ist wahrscheinlich irgendwo im ganz Kleingedruckten vorab gestanden. Ich habe das übersehen. Auf der Rechnung habe ich dann 525 Stück bezahlt. Und ich habe dann gelesen, im Kleingedruckten der Rechnung, glaube ich, war das in der Druckbranche übliche Schwankungen oder so ähnlich. Und daraus schließe ich, dass es in der Druckbranche üblich ist, eine Schwankung von 5% zu haben, die man dann auch verrechnen kann wahrscheinlich. Und letzten Endes habe ich 500 Stück bestellt, habe 570 bekommen und 525 bezahlt. Also ich bin ziemlich gut ausgestiegen. Warum das so ist, weiß ich nicht eigentlich. Ich denke, das hängt einfach mit der bestmöglichen Ausnutzung des Papiers zusammen. Also wahrscheinlich hätten die sonst Papier weggeworfen und so machen sie halt 570 Stück und verrechnen mir 525. Daher diese abenteuerliche Zahl. Also eigentlich sind's 500 geplant gewesen.
Super. Jetzt bist du ja auch, oder du hast erwähnt, man kann eine Bildauswahl auch anhand von Kategorien treffen, wie es in Wettbewerben üblich ist. Und du nimmst ja selber auch gerne an dem einen oder anderen Wettbewerb teil. Zumindest warst du hier auch in den letzten Jahren recht erfolgreich unterwegs. Welche Bilder suchst du denn aus? Wie suchst du die aus? Und welche schickst du überhaupt zu den Wettbewerben hin?
Ja, ich suche vor allen Dingen die Bilder aus, die mir persönlich einfach gefallen. Es ist auch da so ähnlich wie beim Fotografieren selber, dass ich nicht daran denke, wie das jetzt bei dem jeweiligen Wettbewerb ankommen könnte oder ich mir vielleicht sogar ansehe, wer sitzt in der Jury und was, glaube ich, gefällt der oder dem, sondern einfach die Bilder, die mich persönlich gut ansprechen. Das hat manchmal den Haken, finde ich, ich kenne das von mir, dass mich neuere Bilder tendenziell überhaupt mehr ansprechen und ich reiche dann oft überproportional viele neuere Bilder ein, weil die einfach für mich neu sind und deshalb gefallen sie mir gut und ein halbes Jahr später denke ich mir, Gott, was habe ich da eingereicht, nur weil das ein neues Bild war. Ich bin sehr froh, dass das bei den allermeisten Wettbewerben mittlerweile so ist, dass man die Bilder, die 20 Bilder oder 30, je nachdem, die man einreichen kann, auf die Kategorien frei verteilen kann. Dadurch fällt mir das Ganze viel leichter, dass ich nicht jetzt 5 Vogelfotos und 5 Säugetierfotos und 5 Blumenfotos auswählen muss, sondern ich wähle einfach 20 Bilder, die mich selber ansprechen, aus. Und ich reiche dann tatsächlich eigentlich bei allen Bewerben immer ich mache einmal im Jahr eine Auswahl für die Saison und reiche dann immer die gleichen Bilder ein. Mit den Ausnahmen, dass es nicht immer die gleich viele sind, die man einreichen kann. Es ist nur vielleicht beim BBC Wildlife Photographer of the Year, dass ich 2-3 Bilder austausche und eher so ein bisschen dokumentarischere Bilder mit reinnehme, weil ich denke, dass das dort ein bisschen besser ankommt. Aber ja, ich mach da keine große Wissenschaft mehr daraus. Es geht recht schnell.
Jetzt vielleicht eine ganz kurze Korrektur für alle Podcast-Hörer. BBC Wildlife Photographer of the Year, dieser Name fällt immer mal wieder. Und wenn ihr den googelt, bitte wundert euch nicht, es gibt keinen BBC Wildlife Photographer of the Year mehr. Das hat jeder so im Kopf in der Naturfotoszene. Heute wird er nämlich vom Nature History Museum in London betrieben. Das heißt, das geht über die NHM-Seite des Nature History Museum an der Stelle. Und deswegen einfach, dass ihr wisst, was ihr googeln könnt, wenn ihr das sehen wollt. Jetzt hast du gesagt, du hast dann deine Auswahl für die Saison. Kommt es dabei vor, dass ein Bild, das nicht gewonnen hat, im nächsten Jahr wieder dabei ist und im übernächsten Jahr wieder und warum, wenn du das so machst?
Ja, ich mach das mittlerweile. Ich hatte mal ein Gespräch mit Sandra Badocha und ich bin ja sehr ein scheuer Mensch und ich war auch immer so scheu bei den Wettbewerben. Ich habe jedes Bild immer nur einmal eingereicht. Ja. Ich dachte auch lange, man darf es nicht ein zweites Mal einreichen, auch wenn es nicht ausgezeichnet wurde. Und das habe ich einige Jahre so gehandhabt, bis mir Sandra dann gesagt hat, natürlich irgendwie reicht man immer wieder die Bilder ein, von denen man überzeugt ist. Es gibt manche Bilder, von denen ich selber sehr überzeugt bin, die aber nie ankommen und wo ich dann manchmal das nicht wahrhaben will oder so und von denen ich mich schwer trennen kann. Und es gibt aber viele Bilder, die dann schon nach ein paar Jahren vielleicht ausgezeichnet werden oder natürlich sind Bilder, die von denen die RAW-Dateien angefordert werden, die nehme ich dann gerne schon im nächsten Jahr noch einmal, auch wenn sie letztlich nicht ausgezeichnet wurden. Aber diese RAW-Anforderung ist ja schon einmal irgendwie eine erste Auswahl, an der ich mich dann ein bisschen richten kann. Und wenn ein Bild zum Beispiel öfter angefordert wird als RAW, aber nie ausgezeichnet wird, dann weiß ich, dass es wahrscheinlich nicht so schlechte Chancen hätte. Und Bilder, die gar nicht nie die erste Hürde schaffen, die kommen dann meistens weg, wobei es gibt eben manche, von denen ich das immer nicht wahrhaben will und die dann immer wieder eingereicht werden. Und ich, wie gesagt, es kommen da auch immer wieder viele neue Bilder dazu, die meistens aber dann gar nicht so der Renner sind.
Und macht dir das Spaß und ist dir das wichtig oder warum nimmst du an den Wettbewerben überhaupt teil?
Ja, das ist eine Frage, die ich mir auch öfter schon gestellt habe. Ich bin ja überhaupt nicht so der Wettbewerbstyp im Sinne von, ich möchte mich mit anderen messen. Ja, ich bin einfach wirklich sehr zurückhaltend eigentlich. Und es ist mir auch überhaupt nicht wichtig, jetzt zu sagen können, ich bin besser wie der Radu oder so. Ja, weil es ist auch abgesehen davon völlig blödsinnig in so einem Zusammenhang, weil das ein Bild ist sehr subjektiv und ob das gefällt, ist sehr subjektiv. Das ist vielleicht schon ein bisschen anders, wenn wir laufen würden und dann kann man wirklich sagen, ich war schneller. Also insofern würde ich auf das auch nicht zu viel geben, dass jemanden in der Jury mein Bild gut gefallen hat. Warum ich das mache, hat mehrere Gründe. Also einerseits freut es mich einfach wirklich sehr, wenn ich in dieser Riege aufgenommen bin sozusagen und mit Leuten wie mit dir, dann, also als ich mich begann zu fotografieren, war wirklich, ich höre mich selber noch sagen, ich will einmal bei einem dieser Wettbewerbe eine lobende Erwähnung erhaschen und ist mir so eine Ehre, einfach da mit dabei zu sein, ja, und nicht gegen die anderen zu sein. Und ich habe schon den Eindruck, dass diese Bewerbe eine gute Möglichkeit sind, eben diese Bilder zu zeigen und so vielleicht ein bisschen Naturvermittlung betreiben zu können, weil sie ein großes Publikum haben und die Bilder werden dann auch tatsächlich gesehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an Lünen denke, wenn dort die Bilder schön präsentiert sind in der Ausstellung, dann kann das Bild seine Arbeit verrichten sozusagen, weil es gesehen wird. Und diese Reichweite und diese Möglichkeit, das Bild zu präsentieren, habe ich selber einfach nicht. Und andere Gründe für die Teilnahme an Wettbewerben sind zum Beispiel, also für mich steht es außer Frage, nur an Wettbewerben teilzunehmen, wo die RAW-Dateien eben angefordert werden. Und das ist dann zumindest ich kann auf zumindest bei einigen Bildern sozusagen nachweisen, dass sie nicht gefälscht sind. Und somit habe ich hier den Authentizitätsanspruch, den ich habe, kann ich so ein bisschen untermauern, weil ich sozusagen beweisen, unter Anführungszeichen, kann, dass die Bilder nicht gefälscht sind. Ja, das ist, glaube ich, das sind, glaube ich, die Gründe, warum ich an den Wettbewerben teilnehme. Und was ich beinahe vergessen hätte jetzt, ich glaube, oder ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass ich das allermeiste Geld, das ich mit der Fotografie verdient habe, dadurch verdient habe, dass ich bei Wettbewerben ausgezeichnet wurde, aber nicht, weil ich dort irgendwie ein Preisgeld gewonnen habe, sondern weil man dann auf mich aufmerksam wurde und dann kam ein Zeitungsbericht in den Oberösterreichischen Nachrichten oder dergleichen und auf den hinauf hat sich dann wieder das ergeben und jenes ergeben. Und ich merke das tatsächlich oft, wenn ich Wettbewerbserfolge habe, dass die, oder wenn ich, sagen wir so, wenn ich geschäftliche Erfolge habe, dass die letzten Endes auf einen Wettbewerbserfolg zurückzuführen sind. Und das ist für mich mittlerweile gar nicht so ein unwesentlicher Grund, an Wettbewerben teilzunehmen.
Das ist tatsächlich interessant, weil ich habe diesen direkten Zusammenhang nie machen können bei mir. Natürlich, wenn die Leute mir schreiben, ich habe das Bild gerade in der Ausstellung in dem und dem Museum gesehen, ich würde das gerne für zu Hause kaufen, dann ist mir auch klar, dass die das gesehen haben, gerade in irgendeinem Museum, aber dass dadurch eben andere Kunden generiert werden, das wurde mir bis jetzt noch nicht so bestätigt. Jetzt hast du ja letztes Jahr auch einen schönen Erfolg gehabt beim Wettbewerb, an dem ich nicht mehr teilnehmen darf, nämlich beim Europäischen Naturfotograf des Jahres. Und jetzt habe ich ja auch im Nachgang mit dem einen oder anderen auch über die Bilder in der Ausstellung gesprochen. Und wie soll ich sagen, dieses Bild, das du dort zeigst, versteht nicht jeder. Ich persönlich sehe bestimmte kompositorische Formen und Farben in dem Bild. Also es geht um ein Bild der Kategorie Pflanzen und Pilze, das ich vielleicht auch nachher in den Shownotes zeigen darf, wenn es Rupert erlaubt. Und kannst du uns verraten, was wir auf diesem Bild sehen und vor allem, warum du ausgerechnet auch dieses Bild ausgewählt hast? Weil ich glaube nicht, dass jeder dieses Bild irgendwo eingereicht hätte.
Ja, es ist tatsächlich wieder so ein Bild, das mich einfach angesprochen hat und das mich längere Zeit angesprochen hat und von dem ich selber ein bisschen überzeugt war. Man sieht auf dem Bild eigentlich nur, ich habe einen Botaniker gefragt und der konnte mir das auch nicht sicher beantworten, aber es ist wahrscheinlich wilder Hopfen oder so. Es ist aus meinem Projekt natürlich in Nähe ein Bild. Man sieht eigentlich Büsche in der Au, die völlig überwachsen sind von einer Vegetation, die sich nicht klar zuordnen lässt, weil es war Winter und es war total karg und man sieht eigentlich nur mehr diese feinen, ja, wie sieht das aus, wie so kleine Lianen, irgendwie hunderte, tausende kleine, ja, so Äste ist der falsche Ausdruck, so wie so Fäden, oder diese ganzen Büsche völlig überwachsen haben, und das Bild wurde eben im Frühfrühling aufgenommen, also es war noch keine Vegetation, und es sind quasi nur dieses Skelett dieser feinen Strukturen, die sich über diese gesamten Büsche, die darunter liegen, legen, und aufgenommen sehr spät am Abend es war schon beinahe finster, sehr, sehr, sehr blaustichig sozusagen. Und einerseits ein enorm reduziertes Bild, weil man sieht eigentlich nichts anderes wie diese Struktur, und andererseits gibt es extrem viel zu schauen. Und viele Leute verstehen solche Bilder, glaube ich, nicht. Ich habe über Jahre einen Kalender auch zu meinem Projekt natürlich in Nähe gemacht, also einen A3-Fotokalender und ein bisschen eine Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Oberösterreich, und im Jahr davor war das Titelbild des Kalenders ein Bild aus der Au, wo man Wasser sieht und so Nebel, der aufsteigt, und zwei Rehe, die übers Wasser laufen. Und dieses Titelbild bekam der Naturschutzbund für die Öffentlichkeitsarbeit von mir, und im Jahr darauf wählte ich als Titelbild dieses besagte Bild, das beim ENJ ausgezeichnet wurde, und habe das wieder dem Naturschutzbund geschickt, und die zuständige Dame trat dann wieder an mich heran und meinte, nein, sie will das Titelbild so wie das letzte Jahr. Also die hat das ist jetzt völlig wertvoll, bitte gemeint, aber der war gar nicht klar, dass das Bild ist, ja, und dass das das Titelbild eines Kalenders sein kann, weil es für sie wahrscheinlich einfach so zu wenig zu sehen war und zu wenig klar war, was man da eigentlich sieht, ja, und dass das ein eigenständiges Foto sein kann. Aber es war zumindest für mich schon das Kalendertitelbild, und ich habe es auch beim Buch, wäre es beinahe das Titelbild geworden, und insofern freut es mich sehr, dass es dann beim ENJ ausgezeichnet worden ist. Und der ENJ ist wahrscheinlich auch der Bewerb, der dem, was, wo das, was mir selber auch gut gefällt, am besten ankommt, wenn ich das irgendwie beurteilen kann.
Das heißt, dir gefällt eher diese künstlerische Art der Fotografie und der Wettbewerbe und weniger stark die dokumentarische, wenn ich das so interpretieren darf.
Ja, ja, natürlich. Es ist ja auch bei den Wettbewerben so. Also mich spricht tatsächlich vom nicht BBC. Ich weiß echt, dass es nicht mehr BBC heißt. Ich sag meistens einfach BBC, wenn ich unter Leuten, die mich kennen, rede, weil Walter Photographer of the Year ist so sperrig, und dann sage ich immer BBC zu meiner Lebensgefährtin zum Beispiel, damit sie weiß, was ich meine.
Ja, das ist das Schlimme.
Ich weiß echt, dass es nicht mehr BBC heißt, ist mir klar, ja.
Das Schlimme ist einfach, dass viele, die vielleicht nicht so lange dabei sind, überhaupt nicht wissen, wovon man dann redet. Man darf nicht vergessen, wie alt wir dann geworden sind.
Natürlich, ja. Ja, und ich hatte jetzt auch schon wahrscheinlich zu wenig den Podcast im Hinterkopf als nur dich, damit du weißt, wovon ich spreche. Was ich sagen wollte, die Auswahl beim Walter Photographer of the Year spricht mich wesentlich weniger an wie die beim ENJ, auch meistens wesentlich weniger wie die beim Beispiel vom Asferico oder so. Aber ich hatte auch beim ENJ 2016 war das, glaube ich, ein Bild dabei. Das ist auf meiner Startseite der Homepage, das ganz linke Bild, was du das vor Augen hast. Das ist so ein urkitschiges Weitwinkel-Landschaftsbild. Ja, das habe ich. Habe das gemacht. Auch sieht total geplant aus, ist aber so nebenbei passiert. Und es war mir selber viel zu kitschig. Mir hat schon gefallen, weil es so spektakulär kitschig irgendwie ist. Aber ich habe es mir fast nicht irgendjemand zeigen getraut und schon gar nicht einzureichen und schon gar nicht beim ENJ einreichen vorerst. Und irgendwann habe ich mich halt dazu durchgerungen und es ist tatsächlich ausgezeichnet worden. Warum sage ich das jetzt? Also das ist das Gegenteil von dem Bild, das jetzt ausgezeichnet wurde zum Beispiel. Und mir macht es sehr Spaß, beide Arten von Bildern auch zu machen. Also sehr, ich bin extrem strikt, was meine Fotografie betrifft, hinsichtlich dessen, was ich aufnehme, nämlich nur unter vielen Anführungszeichen die Natur und sonst gar nichts. Aber innerhalb der Naturfotografie bin ich völlig, interessiert mich alles gleichermaßen. Und ich find das auch spannend, ganz unterschiedliche Bilder zu haben. Ich weiß auch, dass es oft schwierig ist, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, in Magazinen publizieren möchte oder dergleichen, weil dann muss man eine Serie haben oder so. Ja. Und ich habe auch gerne einfach keine Serie.
Dann bedanke ich mich erstmal für den Podcast. Ich habe gerade auch nochmal deine Startseite aufgerufen und sehe das Bild, das du meinst. Und witzigerweise sind meine Emotionen, wenn ich sehe, erstmal negativ, weil genau an der Stelle ist mir mal bei einer 4 Wochen langen Norwegen-Reise erstmal die Wasserwaage zwischen diese Steine gefallen. Und ich hatte da, das war damals noch mit der 5D Mark II und da hatten wir ja keine interne Wasserwaage. Und ich hatte dann 4 Wochen vor mir ohne eine Wasserwaage. Und das fand ich richtig, richtig schlimm, weil ich ja dann quasi ab dem ersten Tag keine geraden Bilder mehr machen konnte.
Ja, es ist auch die Entstehungsgeschichte von dem Bild, ist relativ lustig. Also das war 2015, glaube ich, mit Sabine, meiner Lebensgefährtin, waren wir in Norwegen unterwegs. Und wir sind doch hier so, dass wir uns nicht sehr, sehr, sehr gut vorbereiten und wenig recherchieren. Also ich kannte diesen Stein tatsächlich nicht. Wir sind eines Abends zufällig darüber gestolpert. Ja, wir sind dann langgefahren und kamen dann dorthin und haben das dann dort erst gesehen. Und ich war schon mal dort und dachte mir, na, jetzt mache ich halt ein Foto und dann ist die Sonne untergegangen und es hat genau zusammengepasst. Viele Leute glauben, das Foto habe ich mir lange überlegt und mit diversen Apps geschaut, wann, wo, wie die Sonne steht. Das ist einfach auch so geschehen. Und erst im Laufe dieser Norwegen-Reise dann habe ich immer mehr Postkarten in Souvenirshops und dergleichen gesehen, wo dieser Stein auch zu sehen war und ich habe den tatsächlich nachher erst kennengelernt und ein kurzer Schwenk vielleicht noch, das passiert mir öfter, gerade im Ausland, dass ich auf Plätzen stehe, die millionenfach fotografiert wurden, weil sie eben sehr schön sind. Ich das aber tatsächlich gar nicht weiß, weil ich mich zu wenig darauf vorbereite. Und das bietet allerdings den Vorteil, dass für mich das Erlebnis an Ort und Stelle wahrscheinlich ein schöneres ist, wenn ich nicht weiß, dass das schon so oft fotografiert wurde, als wenn ich es wissen würde. Und für mich ist wichtig, dass ich den Ort selber erleben kann und die Erlebnisse selber sammeln kann und dass das Abenteuer des Entdeckens sozusagen mir nicht genommen wird durch eine Online-Recherche, die mir sagt, da musst du hin und da kannst du das fotografieren.
das ist spannend, vor allem, weil ich ja doch über die Jahre auch einige Podcast-Gäste hatte, die sehr, sehr genau planen oder auch Bastian dabei hatte, der sogar die Viewfinder-App entwickelt hat, um sozusagen Weather-Forecasts noch besser zu den Locations planen zu können, wohingegen du ja diesen Weg gehst, einfach rauszugehen und dich von der Natur inspirieren zu lassen.
Ja, und das ist mir auch, also einerseits bin ich vielleicht zu faul bin ich nicht, glaube ich, aber mich strengt das unheimlich an zu recherchieren. Also ich mag mir auch keine Kamera kaufen müssen, weil ich will mich nicht erkundigen, was das, ich mag das nicht. Und so ist es auch beim Reisen zum Beispiel. Und ich habe zum Beispiel in Neuseeland ein Foto gemacht auf dem Wahariki Beach, glaube ich, heißt, wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, aus so einer kleinen Höhle raus auf den Strand. Und ich habe mich so gefreut, die Höhle zu finden und hier den Ausschnitt zu finden. Und es war so ein tolles Erlebnis und ich habe das für mich selbst entdeckt und es war auch der Strand tatsächlich menschenleer dort. Und erst danach habe ich gemerkt, dass genau aus dieser Höhle rausgeschossen ein Microsoft Screensaver-Foto zum Beispiel entstanden ist. Hätte ich das vorher schon gewusst, wäre das Erlebnis für mich ein völlig anderes gewesen. Und für das Erlebnis ist es ja nicht entscheidend, ob schon viele Leute dort waren, sondern für das Erlebnis ist einfach nur entscheidend, wie es mir dort geht. Und ich habe mich natürlich dann schon oft auch in den Hintern gebissen, weil ich wo war und nicht recherchiert habe und im Nachhinein erfahren habe, oh Gott, wäre ich da nur irgendwie 200 Meter weitergegangen, dann wäre ich da oder dort hingekommen. Aber sei es wie sei, so bin ich und ich, es ist auf jeden Fall kein Nachteil, es ist einfach meine Herangehensweise.
Ich denke, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich, dass du diesmal dabei warst und ich hoffe, dass diese zweite Podcast-Episode mit dir auch erscheinen wird. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch für deine Geduld sozusagen und ich werde dir gleich die Audiodatei jetzt übermitteln in der Hoffnung, dass es diesmal klappt. Vielen Dank gerade, es hat mich sehr gefreut.
Und für alle, die das jetzt tatsächlich hören, dann vergisst bitte nicht, in eurem Podcast-Player 5 Sterne für uns dazulassen und gleichzeitig findet ihr die Shownotes unter naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Bis dann, ciao.
Ciao.